Es war einmal in den 70er Jahren, ein Hippie und ein Pfarrer auf einer in einem Park auf einer Bank gesessen. In Amsterdam. Und der Hippie hat in der Bibel gelesen. Und irgendwann hat er plötzlich laut aufgerufen: Halleluja! Der Pfarrer leicht irritiert und gefragt: Was ist los? Und so. Und er hat gesagt: Was für ein Wunder! Gott hat den Mose und das ganze Volk durchs Rote Meer geführt, durchs Meer durchgeführt. Darauf sagt der Pfarrer: Das war gar nicht so schwierig gewesen, weil zu der damaligen Zeit war da noch so knöcheltief das Wasser. Die haben einfach durchwarten können. Das ist kein Wunder. Okay, der Hippie hat weitergelesen in der Bibel. Und ein bisschen später, gar nicht viel später, ruft er nochmal: Halleluja! Leicht genervt, fragt der Pfarrer, was denn jetzt schon wieder los ist. Und er hat gesagt: Aber das ist doch ein Wunder. Eine ganze Armee von den hochmilitarisierten Ägyptern sind in dem knöcheltiefen Wasser ertrunken. Das ist ein Ausschnitt aus dem sogenannten Exodus. Ein Buch in der Bibel, der 2. Mose, wo der Auszug aus Ägypten ins verheißene Land beschreibt. Und aus dieser Geschichte gibt es ganz viele Bezüge, das ist wie ein Bilderbuch, gibt es ganz viele Bezüge und Illustrationen für die Nachfolge von Jesus Christus, in der Nachfolge von Jesus Christus. Es fängt bei Ägypten an. Ägypten, das hebräische Wort für Ägypten heisst Mizraim, was enge Bedrückung bedeutet. Aber im Hebräisch ist das Raim am Schluss ist das Dual, eine Dualendung, also das hat eine Doppelbedeutung von einer inneren und von einer äußeren Bedrängung, von einer Enge. In der Bibel steht, dass jeder Mensch vom Anfang an von Gott trennt ist und in dieser Enge lebt, in dieser inneren Bedrückung lebt. Das ist die Ausgangslage von jedem Leben. Mizraim ist Herrschaftsgebiet vom Pharao und gleichzeitig eine Metapher für die Hinwendung zu Jesus Christus. Der Auszug aus Ägypten ist ein Bild dafür, dass ein Mensch aus der Macht der Finsternis ins Reich vom geliebten Sohn versetzt worden ist. Wir haben an dem Karfreitag hat uns der Cedric das am Sedertisch sehr schön aufgezeigt haben von der Passafier. Ein Bild dafür, Ägypten, Auszug aus Ägypten, ein Mensch, der sich Jesus zuwendet, also der Start der Nachfolge sozusagen. Die erste Station nach dem Auszug war dann eben der Durchzug durch das Rote Meer. Eine riesige Menschenmenge war unterwegs, in der Bibel steht 600'000 Männer. Dazu sind Frauen und Kinder gekommen, das ist einiges über 1 Million Menschen, die unterwegs waren, raus aus Ägypten. Ihr Navigationssystem war am Tag eine Wolke und nachts eine Feuersäule. Und so sind sie geführt worden. Aber nicht nur stracks ins verheißene Land, sondern strategisch gesehen sehr, sehr unvorteilhaft in eine ganz ungemütliche Situation sind sie geführt worden. Weil nämlich, wo der Pharao es geräut hat, dass er seine Sklaven, sein Arbeitervolk Golo hat, hat er Pferd, Streitwagen und die besten Krieger genommen und ist dem Volk Israel nachgegangen. Hat sie wollen einholen und zurückholen. Und das ist das Volk von Israel, ist schutzlos da gewesen, vor sich das Meer und hinter sich der Pharao mit der ganzen Armee der Ägypter. So sind sie da gestanden. Für die Israeliten, aus der Sicht der Israeliten, ist die Führung von dem Navigationssystem, das sie hatten, überhaupt nicht nachvollziehbar gewesen und völlig sinnlos. Und ich glaube, auch in der Nachfolge gibt es manchmal so Momente, wo man nicht, oder auch in der Nachfolge wird man nicht auf kürzestem Weg ins verheißene Land geführt. Manche Lebensführung verstehen wir überhaupt nicht und schauen es mehr oder weniger als lästigen Umweg an. Im Buch Exodus, 2. Mose, steht dann im Vers 10, als die Israeliten den Pharao mit seinem Heer herankommen sahen, bekamen sie große Angst und schrien zum Herrn um Hilfe. Logisch. So in der Sackgasse. Hinten dran der Pharao. 430 Jahre in der Gefangenschaft gewesen. Und jetzt kommen sie wieder. Es nimmt kein Ende. Wie schlimm ist denn das? Und mit uns, diese Situation ist für uns Menschen oft mehr als typisch. Es gibt Sachen in unserem Leben, die uns einfach nur ängstigen. Vielleicht ein Beziehungsbruch, ein Schicksalsschlag, eine Kündigung, ein unerfüllter Wunsch, eine Operation, eine Krankheit, was auch immer. Situationen, wo man vielleicht das lästige Umweg anschaut und sagt, wenn das nicht wäre, dann wäre das Leben gut. Weiter steht dann im Vers 13 und 14, doch Mose sagte zum Volk, habt keine Angst. Also wenn man sich die Situation vorstellt, einfach habt keine Angst. Wartet ab und seht, wie der Herr euch heute retten wird, denn ihr werdet diese Ägypter dort nie wiedersehen. Der Herr selbst wird für euch kämpfen, bleibt ganz ruhig. Ihr werdet die Ägypter dort nie wiedersehen. Das ist sehr, sehr ein wichtiger Satz von heute Morgen. Wie hat denn Gott gekämpft? Wie hat Gott gekämpft dort in dieser Sackgasse? Und was hat das Volk müssen machen? Was haben die Menschen müssen machen? Sehr spannend, um das mal anzuschauen. Also, der Mose hat den Auftrag gegeben, gesagt, hebt deinen Stab übers Meer. Und das Volk hat den Auftrag gehabt, aufzubrechen, bevor sich das Meer geteilt hat. In welcher Sackgasse wir uns auch immer befinden und wie aussichtslos unsere Sackgasse vielleicht auch erscheint, wo wir drin sind, es bleibt immer ein Handlungsspielraum. Am letzten Abend, Gottesdienst, heute ist wieder rein, aber vor einem Monat, ist das ganz fest das Thema von der Lilian, wo sie uns gesagt hat, es gibt immer in jeder Situation haben wir eine Möglichkeit, zu uns entscheiden. Es gibt immer einen Handlungsspielraum. Egal wie fest dass wir in der Sackgasse sind, vielleicht manchmal ist es nur eine neue Einstellung. Aber das Volk Israel hat einen Handlungsspielraum gehabt, sie konnten aufbrechen. Zum Beispiel. Der Mose hat die Möglichkeit gehabt, den Stab übers Meer zu halten. Ich glaube, dass wenn wir unsere Sackgasse, wo wir drin sind, im Gehorsam und im Vertrauen auf Gott unseren Handlungsspielraum nutzen, dann werden wir Durchbrüche und Wunder erleben. Das Problem ist, glaube, dass wir oft paralysiert sind, gelähmt sind und wir nur noch klagen. Aber es bleibt immer ein Handlungsspielraum. Die Israeliten sind durchs Wasser durchgerettet worden. Die Israeliten sind durchs Wasser durchgerettet worden und haben auf der anderen Seite ein neues Leben als Volk können anfangen. Weil dort, wo sich das Wasser zurückgezogen hat, ist der Weg für einen Neuanfang aufgegangen. Übrigens, das Prinzip hat auch beim Noah gespielt. Als er in der Arche war, wo sich das Wasser zurückgezogen hat, ist das die Möglichkeit für einen Neuanfang von den 8 Leuten, die dort überlebt haben. Und es ist kein Zufall, dass im Neuen Testament genau diese 2 Episoden als Bild für die Taufe gebraucht werden. Der Arche Noah und der Durchzug durchs Meer. Das ist mega, mega, mega spannend. Er hat gesagt, es ist ein Bilderbuch. Das, was im Alten Testament steht, ist ein Bilderbuch von dem, was im Neuen Testament ist. So sagt der Petrus, vergleicht das Ereignis mit der Arche, wo Gott 8 Menschen vor einem Ertrinken gerettet hat, mit der Taufe. Und dort steht in dem Text, das ist ein Bild, also die Arche Noah ist ein Bild für die Taufe, die euch jetzt rettet. Die Taufe ist keine körperliche Reinigung, sondern die Bitte an Gott um ein reines Gewissen. Also in der Taufe geht es nicht um eine äußere Reinigung, um etwas Äußerliches, sondern es geht um etwas am Herz. Es geht um unser Herz. Dies ist möglich durch die Kraft der Auferstehung von Jesus Christus. Die Auferstehungskraft, die wird wirksam in der Taufe. Und der Paulus schlägt Brücke vom Durchzug durchs Meer zur Taufe. Im 1. Korinther 10, Vers 2 sagt er, alle wurden in der Wolke und im Meer auf Mose getauft, als sie ihm folgten. Die Vergleiche sind sehr hilfreich, um Taufe zu verstehen. Taufe rettet durchs Wasser und ermöglicht neues Leben als Volk. Taufe rettet durchs Wasser und ermöglicht neues Leben als Volk. Darum steht im 1. Korinther 13, Vers 2, aber wir haben alle denselben Geist empfangen und gehören durch die Taufe zu einem einzigen Leib, zum Volk Gottes. Ein Bild, ein Liebesbild für das Volk Gottes, für seine Kirche. Durch die Taufe durch, gerettet, durch das Wasser durch, gerettet, dass wir als neues Volk dürfen ein Leben beginnen. Es gibt keine Nachfolge ohne Gemeinschaft. Es gibt keine Nachfolge ohne Gemeinschaft. Die Taufe, wo der Start ist, in die Nachfolge oder zum Start dazugehört, das ist wie in der Taufe drin, das tauft werden an Lieben. Wenn nicht tauft das Individuum in eine Beziehung mit Gott, sondern zum Volk in der Gemeinschaft mit Gott. Taufe rettet. Taufe rettet. Bei den Ägyptern oder bei diesem Volk Israel ist der ärgste Feind, der sie so lange unterdrückt hat, unschädlich gemacht worden. Es ist eine Linie gezeichnet worden hinter dem Volk Israel, wo die Ägypter nicht mehr drüber haben können. Gott hat eine Linie gezogen hinter ihnen, dass sie vor dem ärgsten Feind verschont geblieben worden sind. Auch die Taufe befreit, zieht eine Linie hinter unserem Leben, damit wir nach vorne schauen können und richtig verheißenes Land gehen können. Dass wir das gelobte Land ins Visier nehmen. Ich habe vorhin gesagt, Taufe rettet. Ich weiß nicht genau, was der Satz mit dir macht. Taufe rettet. Das ist vielleicht ein bisschen provozierend, provokativ. Oder meine Frage, stimmt das überhaupt? Rettet Taufe? Markus 16, Vers 16 steht, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Im Neuen Testament gehört Glauben und Taufe so eng zusammen, wie siamesische Zwillinge, die du kannst voneinander nehmen. Es gehört einfach zusammen. Genauso, wie das Volk Israel im Gehorsam aufgebrochen ist und wundersam durch das Rote Meer geschritten ist, soll auch ein Mensch, der das Leben Jesus Christus anvertraut hat, sich im Wasser taufen lassen. In dieser dreiteiligen Netflix-Serie Exodus habe ich so eine Szene vor Augen, wo sie durchs Meer gezogen sind und der Aaron, der Bruder von Mose, eben am anderen Ufer gesagt hat, mein Bruder, wir sind frei. Mein Bruder, wir sind frei. Und es hat für das Volk Israel keinen anderen Weg gegeben, als durchs Meer durch, wenn sie wollen überleben. Ich glaube, als Mensch, was das Vertrauen in Jesus Christus geschenkt hat, wo aus Ägypten ausgebrochen ist, gibt es keinen anderen Weg, richtiges verheißiges Land, als durch Taufe. Aber nach der Taufe, wissen wir alle, die das Buch schon mal gelesen haben, sind sie noch lange nicht im verheißenen Land gewesen. Der hartnäckigste Feind war zwar ausgeschaltet, der sie am längsten malträtiert hat, aber es sind 40 herausfordernde Wüstenjahre vor ihnen gestanden, wo neue Feinde auftaucht sind. Und es gibt ein Zitat von Unbekannt. Und wenn du jetzt schon ein bisschen abgehängt hättest, dann möchte ich dich jetzt einladen, jetzt gerade wieder einsteigen. Das Zitat heißt: Es dauerte eine Nacht, um Israel aus Ägypten herauszubringen. Aber es dauerte 40 Jahre, um Ägypten aus Israel herauszubringen. Und das ist Nachfolge. Das ist die Definition von Nachfolge. Ägypten aus unserem Herz rauszubringen. Das ist Nachfolge. Ich lese es nochmal. Es dauerte eine Nacht, um Israel aus Ägypten herauszubringen, aber es dauerte 40 Jahre, um Ägypten aus Israel herauszubringen. Nach der Taufe ist der ärgste Feind ersäuft. Aber die Denk- und Handlungsweise von Ägypten ist leider oft noch da und hängt uns oft noch fest an. Wir sind frei, wir haben eine neue Identität, wenn wir aufgebrochen sind. Aber wir leben oft noch nicht danach. Die Wüste ist ein Bild für die Nachfolge. Die Wüstenzeit ist ein Bild für die Nachfolge. Und der Henry Nouwen, in einem Buch, wo er von dem Verwandlungsprozess schreibt, sagt er, in der Wüste passiert Folgendes. In der Wüste wird das falsche Ich, das falsche Selbst, wird entlarvt und das neue Ich wird enthüllt. Das ist der Prozess, der in der Wüste passiert. Da braucht es Wüste. Das falsche Ich, das ist das, was noch von Ägypten geprägt ist, wo die Handlungs- und Denkweise noch von Ägypten, das wird entlarvt. Man kommt ihre Sache auf den Grund und wir entdecken in der Begegnung mit Gott das Neue, was er uns geschenkt hat. Die Freiheit. Und das ist der Weg von der Nachfolge. 40 Jahre Wüstenwanderung hat es bei Israel gebraucht. Und wir brauchen es eben auch. Das falsche Ich wird durch die sozialen Zwänge von einer unerlösten Welt fabriziert. Das falsche Ich definiert sich über das, was ich erreiche, das, was ich besitze oder was andere über mich sagen. Es geht fest um Recht haben und einen Status zu erreichen. Wo Jesus vom Heiligen Geist in die Wüste geführt worden ist, Matthäus 6, 4, 4, hat er drei Versuchungen erlebt. Er hat Versuchungen erlebt, wichtig zu sein, Versuchung spektakulär zu sein und Versuchung mächtig zu sein. Und Jesus hat all die Versuchungen pariert, indem er diese Versuchungen mit Gottes Wort konfrontiert hat. Aber das ist das, was in der Wüste passieren soll. Für viele Menschen ist die Wüste ein Ort, wo man meiden sollte. Ein Ort von der Verbannung, vom Kummer, nutzlos und leer. Und es gibt, im englischen Sprachgebrauch gibt es ein Verb, deserted, also von der Wüste, als Verb gemacht. Und das Wort bedeutet übersetzt, nichts Bedeutendes finden, verlassen, einsam. Es gibt auch ein Wort, das die Araber haben von Wüste. Das heisst Ashara. Ashara. Hat ganz eine andere Bedeutung. Es bedeutet, die Wüste bereitwillig betreten, weil es dort Ort von der Quelle, von Wasserbrunnen und vom Leben gibt. In der Wüste stehen wir ohne Baugerüst da. Ein Mensch in der Wüste steht ohne Baugerüst da. Keine Freunde zum Reden, kein Handy zur Ablenkung, keine Musik zur Unterhaltung. Nackt, verwundbar, schwach und beraubt. Die Wüste stellt auf Null. Ist ein Ort von der Reinigung und von der Veränderung, ein Ort von der grossen Kämpfe, aber auch von der tiefen Begegnung mit Gott. Es ist ein Ort vom Kampf gegen Zwänge, vom falschen Ich und ein Ort von der Begegnung mit dem liebenden Gott, wo sich selber als Substanz vom neuen Ich zeigen tut. Christus in mir, Hoffnung von der Herrlichkeit. Das ist die Wüste. Und es ist kein Unfall, dass der Heilige Geist Jesus in die Wüste geführt hat. Der Geist Gottes macht das Gleiche mit den Nachfolgern. Er führt sie in die Wüste. Er lockt in die Einsamkeit. Er lockt in die Stille. Er lockt ins Alleinsein. Manchmal durch Krisen im Leben. Manchmal durch Krankheit. Manchmal durch Schicksalsschläge. Aber die Wüste ist der Ofen von der Verwandlung. Wir brauchen die Wüste, um das neue Ich, die neue Kreatur zu finden, die sich aus Gottes Liebe speist. Und darum ist wichtig, dass wir uns nicht verstocken vor Wüste. Sondern dass wir das arabische Verb nehmen und nicht das englische Verb, weil wir wissen, das sind Orte vom Leben in der Wüste, die uns verändern können. Ich habe kürzlich eine Botschaft gelesen, eine Predigt oder so von einer Frau, Megan Marshman heisst die Frau. Ist eine Mutter von zwei kleinen Kindern und hat vor 3 Jahren ihren Mann verloren an einem Herzinfarkt. Also hat einen Herzinfarkt und ist gestorben. Und sie hat darüber geredet. Auch über den Vers, so heisst, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Sachen zum Besten dienen. Und sie hat sich gefragt, was bedeutet das für mich? Zum Besten dienen. Meine Sache ist Ruhe. Und sie hat gemerkt, dass wenn das Beste, wenn wir das definieren, als glücklich, erfolgreich und angenehm, dass sie dann nicht zum Ziel kommt. Und hat entdeckt, dass es ja weiter heisst, Denn die, die er erwählt hat, hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Dass es das Beste für uns ist, nicht glücklich sein, erfolgreich sein, das falsche Ich, was immer so gesucht und angenehm, dass alles angenehm ist, sondern verändert werden ins Bild von Jesus Christus. Und dann sagt sie, manchmal bewahrt uns Gott vor schwierigen Dingen, aber oft rettet er uns durch sie hindurch, direkt in seine liebenden Arme. Und er gebraucht diese schwierigen Dinge, um uns zu verändern, wenn wir ihn lassen. Ich glaube, das ist Nachfolge. Gott machen lassen. Und die grosse Falle für uns Menschen ist, dass wir uns verstocken. Dass wir es nicht zulassen. Dass wir unseren Sackgassen verzweifeln, als dass wir den Handlungsspielraum nutzen und vorwärts gehen. Ich möchte noch mit einem anderen Bild, ich möchte noch ein Zitat wiederholen. Es dauerte eine Nacht, um Israel aus Ägypten herauszubringen, aber es dauerte 40 Jahre, um Ägypten aus Israel herauszubringen. In der Nachfolge, in den 40 Jahren Nachfolge oder in der Nachfolge in unserem Leben werden wir vorbereitet auf das verheißene Land, so genau wie Israel vorbereitet worden ist. Jetzt möchte ich mal ein anderes Bild aus dem Alten Testament brauchen, und zwar von der Esther, wo im gleichnamigen Buch Esther beschrieben wird. Und zwar ist Esther ein jüdisches Mädchen am persischen Königshof. Und sie ist vorbereitet worden, um am König Ahasveros, am persischen König, vorgeführt zu werden. Sie hat, so heisst es dort in der Bibel, sie hat besonders Essen serviert bekommen. Sie hat 7 ausgewählte Dienerinnen gehabt, die für ihre Schönheit zuständig waren. Und dann, Esther 2, Vers 12 steht, wenn eine junge Frau an die Reihe kam, zum König zu gehen, waren laut Vorschrift 12 Monate vergangen, denn so lange dauerte die Schönheitspflege der Frauen. 6 Monate wurden sie mit Myrrenbalsam massiert und danach 6 Monate mit besonderen Balsamölen und Cremes für Frauen. Jetzt wird wahrscheinlich alle von euch sagen, wahrscheinlich, wenn ich ein Jahr Zeit hätte, nur für meine Schönheit zu sagen, wäre ich vielleicht auch anders ausgesehen. Aber das ist ein Bild. Die Gesamtheit von allen Nachfolgern wird in der Bibel als Brut bezeichnet. Und es geht darum, in der Nachfolge, im Leben auf dieser Welt, geht es darum, zum Schönwerden, dass die Brut schön wird, zum am König aller Könige vorgeführt werden und für die Hochzeit vorzubereiten. Das Leben in der Nachfolge bedeutet, Brut von Jesus sein und schöner werden. So wie Esther nachher die schönste Frau war und Ahasveros sie zur Frau genommen hat. Und wisst ihr, was fasziniert mich? Das steht alles im Passiv. Esther ist passiv mit den Ölen massiert worden. Verwandlung vom falschen Ich zum neuen Ich. Ist weder Krampf noch Krampf, sondern etwas, was man an sich geschehen lässt. Unsere Aufgabe ist, die Quelle, die Wasserbrunnen und dort vom Leben in der Wüste aufzusuchen und auszuhalten. Uns zur Schönheit massieren zu lassen. Und dann kommt die Hochzeit. Amen. Vater im Himmel, im Namen von dem Sohn Jesus Christus, herzlichen Dank für dein Wort. Danke für das Bilderbuch, wo du uns Sachen erklärst, wo du uns Sachen näher bringst. Danke dir von ganzem Herzen dafür, Jesus, dass du so guten Plan hast für uns. Danke vielmals für das Wunder von der Taufe, wo eine Linie gezogen wird. Wir dürfen vorwärts schauen, vorwärts gehen. Und in der Wüste die Quellen entdecken, wo du bist und wo du uns verändern möchtest. Herzlichen Dank dafür. Jesus, du siehst, wo wir alle stehen. Vielleicht gibt es Leute da, die noch zu Ägypten sind und noch nicht aufgebrochen sind. Herr, leg du ihnen, diesen Menschen das aufs Herz, dass sie möchten aufbrechen zum verheißenen Land, in die Freiheit. Vielleicht gibt es Menschen, die in der Sackgasse sind, vor dem Roten Meer. Herr, schenk Gnade, dass sie ihren Handlungsspielraum dürfen nutzen und dürfen vorwärts gehen. Vielleicht der Taufe. Auf die andere Seite. Und viele von uns sind irgendwo in der Wüste, in den 40 Jahren Wüstenwanderung unterwegs. Und da bitte ich dich von ganzem Herzen, dass du uns immer wieder frei machst von dem, was du uns an uns tun möchtest. Dass wir uns vor den schwierigen Momenten, vor den schwierigen Zeiten nicht irgendwie abwenden und die Eindruck haben, du bist nicht da, weil du bist genau dort und du möchtest uns verändern. Wie du gesagt hast, dass denen, die dich lieben, alle Dinge, zum Besten dienen, zur Schönheit dienen. Und danke dir von ganzem Herzen, dass wir vorwärts schauen dürfen in die wunderbare Zukunft, wo du, Jesus, als König von allen Königen auf die Erde kommst und du wirst Hochzeit feiern mit deiner Braut. Amen.